Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, man kann mich jetzt auch über den Livestream hören. Und wie ihr seht, es ist live. Wir sind alles ganz normale Menschen. Wir sind keine Roboter. Und das ist auch gut so. Amen. Und Fehler dürfen passieren. Und wir werden heute auch über das ein oder andere Thema in dieser Hinsicht auch sprechen. Und ich möchte einfach Danke sagen für alle, die das hier auch möglich machen, diese Gottesdienste, diese Livestreams. Und als wir gerade im Lobpreis standen, hatte ich so das ganz starke Empfinden. Erst einmal danke für den Lobpreis auch, für alle, die jetzt auch bei den Aufnahmen mitgewirkt haben für die Band. Es war wirklich stark und ich hatte so den Eindruck, dass Gott uns sagt, haltet durch. Haltet durch und schaut auf mich. In der heutigen Losung heißt es, dass wir in Jesus Christus Zuversicht haben. Und egal, was für eine Zukunft vor uns steht, in Jesus haben wir eine starke Zuversicht, oder? Wir haben Hoffnung. Und deswegen, egal was passiert, egal was kommt, und ich habe heute Morgen in der Mitarbeiterrunde gesagt, selbst wenn die Welt den Bach runtergeht, wir haben eine gute Zuversicht im Herrn. Amen. Und deswegen möchte ich uns einfach ermutigen, lasst uns durchhalten und wir freuen uns über Lockerungen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich bin gerade immer ganz aufgeregt, jetzt vor den Gottesdiensten, einfach Leute zu sehen, Leute, die man schon seit Wochen nicht gesehen hat. Und schön, dass ihr dabei seid. Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe über Barmherzigkeit. Und dieses Thema liegt mir ganz stark auf dem Herzen. Und Frank hat letzte Woche über das Herz hier gepredigt. Und er hatte hier vorne eine Kiste hingestellt, die symbolisch für unser Herz stand. Und die Botschaft von dieser Predigt war die, dass wir darauf achten müssen, was wir alles in unser Herz lassen. Denn es ist so, es passiert häufig, dass wir Dinge mit uns mitschleppen, herumschleppen, die es uns manchmal schwer machen, in unserem Leben an bestimmten Stellen weiterzukommen. Manchmal sind es Lügen, die wir über uns selber glauben. Lügen über uns, über unser Umfeld. Und weißt du, Gott hat sich für dich und für mich von Anfang an ein Leben ohne Lügen gedacht. Glaubst du das? Gott hat sich für dich auch im Livestream ein Leben ohne Lügen gedacht und ein Leben ohne Menschenfurcht, ohne Minderwertigkeit, ohne sich mit anderen zu vergleichen, ohne sich immer wieder schlecht zu fühlen oder denken, andere sind besser. Ein Leben mit den richtigen Erwartungen an mich selbst und an andere. Ein Leben, ohne dass mich Teile aus meiner Vergangenheit immer wieder vielleicht einholen und mich blockieren in manchen Bereichen. Wisst ihr, manchmal stehen uns einige Fehler aus der Vergangenheit so sehr im Weg, dass wir manchmal gar nicht mehr in der Lage sind, die Gegenwart mit Gott zu gestalten. Manchmal sind es unbiblische Gedankenmuster, die wir haben, die uns daran hindern, die Wahrheit, die Gott über uns ausspricht, zu ergreifen. Manchmal denken Christen, dass ihre Vergangenheit oder Teile ihrer Vergangenheit sie ganz oder teilweise disqualifiziert von dem vollen Segen, den Gott für sie hat. Manche Christen sind so unsicher, ob Gott sie überhaupt gebrauchen kann, mit dem, was sie mitbringen, mit dem, wer sie sind. Und dann überlassen sie es vielleicht lieber anderen und sagen, geh du doch mal, mach du doch mal. Wir werden heute in dem Bibeltext sehen, der mich total fasziniert. Wir werden eine Wesenseigenschaft von Gott kennenlernen, die uns helfen soll, unsere Fehler und unsere Sünden loszulassen, dass wir mit Gott weitergehen können, dass wir mit Gott den nächsten Schritt gehen können. Und wir werden heute zwei Männer kennenlernen, die eine total unterschiedliche Vergangenheit haben. Zwei völlig verschiedene Kontexte, zwei völlig verschiedene Backgrounds, andere Prägungen. Und dennoch, beide Männer arbeiten an dem gleichen Auftrag. Die Männer, um die es heute Morgen geht, sind Paulus und Timotheus. Und der Bibeltext, um den es heute geht, ist 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 17. Und ich möchte dich ermutigen, hol deine Bibel raus, auch im Livestream. Holt eure Bibel raus, eure App oder euer Handy oder was weiß ich. Ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr zu Hause seid, holt euch was zum Schreiben. Schreibt euch Dinge auf, schreibt euch Sachen auf, die euch wichtig werden im Laufe dieser dieses Gottesdienstes. Hol dein Handy aus, mach die Notizen. Ich sag euch was. Es ist eine Sache, einfach nur zuzuhören, aber eine andere, wenn Gott dir einen Impuls gibt, gleich aufzuschreiben und sagen, okay, Gott, das werde ich nächste Woche mal umsetzen. Da werde ich mal dranbleiben. Da möchte ich mal drüber beten. Da möchte ich mal hören und gucken, was du mir da weiter zu sagen hast. Denn ich glaube, Gott möchte tiefer mit uns gehen. Amen. Ich glaube, Gott möchte uns immer mehr von seinem Wesen zeigen und offenbaren. Deswegen, ich werde euch in den nächsten Wochen immer wieder ermutigen, holt euch Sachen mit, nehmt euch Sachen mit, schreibt euch Sachen auf, nehmt eure Bibeln mit, unterstreicht euch Sachen und so weiter. Wenn ihr es nicht tut, keine Sorge, bleibt entspannt. Ich weiß, ihr habt ein super Gedächtnis. Aber wir gehen jetzt weiter. Ich gebe euch jetzt mal ein paar Informationen zu dem ersten Timotheusbrief. Timotheus war einer der engsten Begleitern von Paulus auf den Reisen. Und Paulus hat Timotheus, und wir können das am Anfang vom ersten Timotheusbrief lesen, Paulus hat Timotheus nach Ephesus geschickt, um dort in der Gemeinde den aufkommenden Irrenlehren entgegenzutreten. Und vermutlich hat Paulus den Timotheus dort hingesetzt, hingestellt, als Leiter berufen in diese Gemeinde, um ein paar Themen mal zu ordnen. Der erste Timotheusbrief ist ein persönliches Schreiben von einem Freund, von einem Mentor, von einem geistlichen Vater an seinen Schüler, seinen Freund, seinen geistlichen Sohn. Und es war ein persönliches Schreiben. Und es kann sein, dass der erste Timotheusbrief eine Art Zeugnisschreiben war für Timotheus, vielleicht falls irgendwelche Widerstände kamen oder Anfragen an seine Person, dann hätte er diesen Brief rausnehmen können und sagen, schaut mal, Paulus hat mich hierher geschickt. Also Paulus ist dafür verantwortlich, dass ich jetzt hier ein paar Dinge ordne. Ne? Und es kann sein, dass es ihm dann einfach gedient hat zu sagen, okay, ich bin hier autorisiert, ein paar Themen zu ordnen, ein paar Dinge mit euch zu bewegen. Und nun die Frage, wie ermutigt man einen jungen Mann, der eine neue Aufgabe bekommt, die bestimmt sehr herausfordernd ist, wie ermutigt man einen jungen Mann, dass er nicht aufgibt? Denn die Sache ist die Aufgabe, die Timotheus übernommen hat, war nicht einfach. So als junger Spund mal eben in eine Gemeinde zu kommen, die Gemeindeleitung zu übernehmen und sagen, so Leute, das ist irgendwie nicht ganz in Ordnung und hier müssen wir mal in diesen Weg gehen und das, also das war schon nicht ganz einfach. Und diesen Hintergrund brauchen wir, um ein bisschen das Ausmaß dieses Briefes zu verstehen. Wie ermutigt man Menschen, die eine Aufgabe übernehmen oder eine Aufgabe haben, nicht aufzugeben? Was sagt man? Was für Dinge erwähnt man? Und wir schauen uns jetzt mal einen Teil dieses Briefes an. Und in diesem Brief sind ganz viele unterschiedliche Dinge erwähnt. Und wir schauen uns jetzt nur einen kleinen Bereich an, was Paulus hier erwähnt. Wir lesen ab Vers 12, 1. Timotheus 1, ab Vers 12. Und dort steht, wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht, als vertrauenswürdig erachtend, und zu seinem Dienst berufen hat. Obwohl ich ihn früher verachtet habe, ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von allen. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Ehre und Ruhm gehören Gott allein, dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt und der allein Gott ist, in alle Ewigkeit. Amen. Paulus befindet sich hier jetzt, während er diesen Brief schreibt, am Ende seines Lebens. Vermutlich waren es die letzten Jahre von Paulus. Und wir wissen von Paulus, dass Paulus sehr viele gute Dinge gemacht hat. Aber Paulus hat auch Entscheidungen in seinem Leben getroffen, die sehr, sehr viele Menschen geschadet haben. Weißt du, es ist eine Sache, wenn du durch deine Entscheidungen, die Dinge, die du tust, dir selber schadest, aber wenn andere dadurch zu Schaden kommen, dann ist das nochmal eine ganz andere Kategorie. Und wenn wir auf die Vergangenheit von Paulus schauen, ganz ehrlich, da stockt einem der Atem. Paulus schreibt über sich selbst, er war ein Verfolger, er war ein Lästerer und er war ein Gewalttäter. Mit anderen Worten, Paulus hat dafür gesorgt, dass Familien getrennt wurden, dass Menschenleben zerstört wurden, dass Kinder für immer ihre für Eltern verloren haben und dass Menschen ihre Heimat für immer verlassen haben. Ganz ehrlich, wie kann man einem Menschen mit so einer Vergangenheit überhaupt jemals wieder Vertrauen schenken? Und wir kriegen in der Apostelgeschichte einen kleinen Einblick, wie Paulus damals unterwegs war. Wir lesen es in der Apostelgeschichte, damals hieß er noch Saulus. Und dort heißt es, Apostelgeschichte 8, Vers 3, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Also stell dir mal vor, jemand kommt in deine Wohnung oder dein Haus und nimmt dir dein Kind, deine Frau, vielleicht euch alle als ganze Familie, deine Eltern oder wen auch immer, nimmt einfach mit. Und dann wird irgendjemand ins Gefängnis gesteckt, ihr werdet für immer getrennt, ihr werdet gefoltert und womöglich vielleicht umgebracht. Wisst ihr, ein Mensch, der so etwas tut, den kategorisieren wir in einen der schlimmsten Menschen. Das ist die schlimmste Sorte von Menschen, oder? Das sind Menschen, die kein Herz haben. Das sind skrupellose Menschen. Das sind Menschen, die einfach nur Zerstörung reinbringen. Und man kann sich fragen, wie jemand wie Paulus mit so einer Vergangenheit, wie kann man so einem Menschen Vertrauen schenken? Wie kann ein Mensch wie Paulus überhaupt eine Perspektive haben, eine neue Perspektive bekommen in seinem Leben? Wisst ihr, ich glaube, Paulus steht mit seiner schwierigen Vergangenheit nicht ganz alleine da. Auch wenn du nicht so eine Geschichte hast, vielleicht wie Paulus, so mit Gewalt und so weiter. Aber vielleicht gibt es Leute, die das trotzdem haben, die Dinge erlebt haben, die Dinge gemacht haben, die sind total schrecklich, die sind schwierig. Wisst ihr, viele Menschen blicken auf ihre Vergangenheit und sehen Tage, Wochen, Monate oder Jahre, die sie am liebsten ausradieren würden, die sie am liebsten ausklammern würden. Und manche Menschen blicken auf die Vergangenheit und sie sind teilweise nicht in der Lage, mehr ruhig zu schlafen. Manchmal treibt die Dinge, die Menschen gemacht haben, sie sind so von Schuld geplagt, dass es ihnen noch sehr, sehr schwer fällt, sich selbst zu vergeben. Aber wir haben ja noch Timotheus, oder? Timotheus ist als Teenager zum Glauben gekommen. Und Timotheus ist ein Christ, wie er im Buche steht. Timotheus hatte einen sehr guten Ruf als Teenager und auch später, er hatte immer einen guten Ruf und er war fleißig und engagiert und er setzte seine Intelligenz für das Reich Gottes ein. Er hat gemacht, er hat Dinge getan, er hat Dinge bewirkt, Gutes bewirkt und seine Teenagerjahre, seine Jugend- und jungen Erwachsenenjahre sahen so aus, dass er Missionsreisen gemacht hat, dass er gedient hat, Gemeindegründungen, Bibel gelesen, gebetet und so weiter. Er hat viele Dinge gemacht und getan, die wirklich stark waren. So, wo wir sagen, wow, das ist vorbildlich. Ja? Und nicht umsonst wurde Timotheus mitgenommen auf Reisen. Und Paulus nahm ihn sehr gerne mit, weil Timotheus jemand war, dem man vertrauen konnte. Er war treu, er war ein richtig guter Mitarbeiter. Dieser junge Mann steht für diejenigen Christen, die in ihrem Leben versuchen, alles irgendwo richtig zu machen. Die wissen, worauf es ankommt. Die wissen, dass sie, die wissen, wie es im Reich Gottes, worauf es ankommt und die auch gelernt haben, Prioritäten zu setzen, die nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, ein ordentliches Leben zu führen. Wisst ihr, wofür Timotheus noch stehen könnte? Timotheus könnte für Menschen stehen, auf die man schaut, zu denen man hinblickt und sagt, hätte ich nur auch nur so eine Vergangenheit. Wäre ich nur auch so aufgewachsen wie diese Person, dann wäre ich viel weiter in meinem Leben. Dann würde ich vielleicht noch besser meinen Auftrag kennen. Dann hätte ich vielleicht nicht so viele Probleme. dann würde ich vielleicht dies oder das oder jenes nicht machen oder haben. Dann würde es mir vielleicht besser gehen. Ich möchte dir mal eine Frage stellen, auch dir am Livestream. Hast du schon mal zu jemandem rübergeschaut oder dich mit jemandem verglichen und gesagt, Mensch, wenn ich nur so wäre wie der, wenn ich nur die und die Prägung hätte wie die und die Person, dann hätte ich doch das ein oder andere nicht gehabt oder das ein oder andere gehabt. Ich wäre doch vielleicht weiter in meinem Leben. Und da ist ja noch Paulus. Paulus könnte für die Menschen stehen, die auf ihre Vergangenheit blicken und sagen, ich habe so viele Fehler gemacht, was habe ich eigentlich für eine Perspektive? Ich habe so viel Verletzung in meinem Umfeld verursacht. Ich habe so viele Leute enttäuscht. Ich habe so viel gelogen, ich habe so viel geschadet, ich habe so viel falsche Dinge getan, Gaben, die Gott mir gegeben hat, falsch eingesetzt oder gar nicht eingesetzt. Die Dinge, die ich getan habe, die sind so schlimm. Hey, Gott kann sie mir doch gar nicht vergeben. Die Dinge, die ich getan habe, meine Vergangenheit, ist so krass, dass sie mich bestimmt disqualifiziert von dem, was Gott mit mir eigentlich vorhat. Und wenn Gott mich aufnimmt, dann bin ich vielleicht höchstens für die Ersatzbank gut. Wisst ihr? Ich möchte uns mal was sagen. Gott hat keine Ersatzbank. Es gibt keine Ersatzbank bei Gott. Und in unserem Glauben an Jesus müssen wir alle immer wieder etwas verstehen. Das Wertesystem in dieser Welt agiert an vielen Stellen ganz anders wie das Wertesystem von Gottes Reich. Und da sitzen wir alle im gleichen Boot. Ob wir in jungen Jahren zum Glauben gekommen sind, ob wir vieles richtig gemacht haben, schon einige Bibelstellen auswendig können, oder ob wir im Alter zum Glauben gekommen sind und erst da mit Gott und mit Glauben, mit allem Möglichen anfangen. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir brauchen alle Gottes Wahrheit, die uns wirklich die Wahrheit von den Dingen zeigt, wie das Reich Gottes funktioniert. Wir brauchen alle, jeder von uns muss immer wieder konfrontiert werden mit seiner Wahrheit, wie die Dinge funktionieren. In der Bibel heißt es, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein, oder? In der Bibel heißt es, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Es heißt zum Beispiel, wenn dich jemand auf die eine Wange haut, dann halte ihm auch die andere Wange hin. Das ist völlig anders, als wie die Welt oft tickt. Wir werden immer wieder konfrontiert mit Gottes Wahrheit. Und wir sehen hier in diesem Bibeltext eine fundamental wichtige Eigenschaft von Gott, die uns zeigen möchte, die uns sein Herz zeigen möchte, die uns zeigen möchte, wie er wirklich ist. Nämlich, dass Gott barmherzig ist. Wir sehen es hier ab Vers 12. Ich will es nochmal lesen. Wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat. Obwohl ich ihn früher verachtet habe, ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Können wir uns vorstellen, was es für Paulus bedeutet hat, dass er so eine Barmherzigkeit, so eine Perspektive von Gott bekommen hat? Können wir uns das vorstellen? Können wir uns da reinversetzen? Und mit Perspektive meine ich jetzt nicht in allererster Linie, dass Paulus sofort einen neuen Dienst bekommen hat. Paulus hat einen Dienst bekommen, aber später, dazu komme ich gleich. Mit Perspektive meine ich, dass Gott ihm in einer Art und Weise begegnet, die trotz seiner schlimmen Vergangenheit mit Freundlichkeit überschüttet, mit Gnade, mit Liebe, mit Barmherzigkeit. Und deswegen konnte Paulus in Vers 14 Folgendes sagen: Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Wie kann man einen Menschen, der so viel angerichtet hat, der Menschenleben zerstört hat, wie kann man jemanden so viel Güte und Barmherzigkeit entgegenbringen? Das ist der Wahnsinn. Und hier stellt das Wort Gottes unser Wertesystem mal wieder auf den Kopf. In unseren Augen ist es doch so, ganz häufig, so jemand wie Paulus hat es doch in seinem Leben irgendwo doch auch vergeigt, oder? so viele Fehler gemacht. Und wisst ihr, ich will uns mal eine Frage stellen. Wie behandeln wir Menschen, wie denken wir über Menschen, die nicht in unser Schema passen? Die vielleicht auch wirklich Fehler gemacht haben, massive Fehler. Wie denken wir über Schwestern und Brüder in Jesus Christus, die uns vielleicht nicht so passen, die eher schwierig sind, die vielleicht wirklich auch Fehler machen, die herausfordernd zu uns sind. Wie denken wir, wie reden wir, wie handeln wir, was für eine Atmosphäre verbreiten wir, wenn wir an diese Leute denken, über diese Leute sprechen. Wisst ihr, beim Schreiben von diesem Brief hat der Heilige Geist Paulus inspiriert, an Timotheus diese Worte zu schreiben. Und es sollte nicht nur für Timotheus eine Ermutigung sein, es sollte für uns alle eine Ermutigung sein. Es sollte für uns alle die Botschaft sein, dass Gott niemals aufhören wird, einem Menschen mit Barmherzigkeit, Gnade, Freundlichkeit und Liebe zu begegnen. Amen. Er wird niemals aufhören, egal was wir verbrochen haben, egal was wir gemacht haben, egal was für Dinge wir auf dem Kerbholz haben. Er wird uns immer mit Barmherzigkeit, mit Liebe begegnen. Wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir es ehrlich meinen, es ernst meinen, wird Gott kommen und uns überschütten mit seiner Freundlichkeit. Und die Frage ist, wie kommt das in unser Leben? Und Paulus beschreibt das hier in diesem einen Vers. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von allen. Nun, das Ding ist, wenn wir unter Christen über Sünde reden, dann haben wir eine Idee davon, was Sünde ist. Das Problem ist, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, können viele mit Sünde gar nichts mehr anfangen. Unsere Kultur kann Sünde kaum mehr greifen. Wisst ihr warum? Weil jeder für sich selbst definiert, was gut und richtig ist. Jeder definiert sein Gut oder sein Schlecht. Und dann kommt jemand von der Seite und sagt, hey, das, was du dort machst oder tust, oder das ist eigentlich nicht so ganz okay. Wisst ihr, was für eine Reaktion man häufig hört? Was willst du denn eigentlich? Was für ein Recht nimmst du dir raus, in mein Leben reinzusprechen? Ich definiere doch selbst für mich, was gut und richtig ist. Du hast doch gar kein Recht, zu mir zu kommen und zu sagen, dass ich hier falsch handle. Das Problem ist, diese Sichtweise ist wirklich sehr schwierig. Weil diese Definition von gut kann, und in der Regel tut es sehr häufig, klammert mein Umfeld aus. Und wenn meine Definition von gut anderen schadet, dann stimmt mit meiner Definition von gut ganz gewaltig etwas nicht. Wenn meine Definition von gut mir selbst schadet, dann stimmt mit dieser Definition ganz gewaltig nicht. Und die Beziehung zu mir selbst, zu meinem Umfeld und zu Gott braucht gewisse Standards. Hat gewisse Standards. Es gibt gewisse Dinge, die wir tun sollten. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, du würdest ab heute anfangen, in Unmengen zu essen. Also wirklich richtig viel, ja, also morgen, Mittag, abends und du haust richtig rein. Und jetzt nehmen wir mal an, du hörst auf, Sport zu machen. Also wir sind ja alle richtig sportlich, ne? So, ich bin übrigens auch nicht so sportlich. So, nehmen wir mal an, so du isst und du machst keinen Sport und so weiter. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass man sich verändert äußerlich, ja? Also man nimmt mit der Zeit zu, man wird übergewichtig, ja? Ich weiß, es gibt gleich die Leute, die sagen, aber ich nicht. Ich kann essen, was ich will, ich werde nicht übergewichtig. Okay, ich freue mich für dich, super, es gibt solche Situationen, Menschen, aber legen wir das mal beiseite. Der Regelfall ist der, dass die Leute zunehmen, wenn sie viel essen und sich wenig bewegen. Die Konsequenz ist aber auch, dass Krankheiten entstehen. Bluthochdruck, Herzleiden, Diabetes, unterschiedliche Dinge. Und hier dran sehen wir, wenn ich gewisse Standards zu mir selbst nicht einhalte, schade ich mir selbst. Oder? Macht Sinn, oder? Wenn ich gewisse Standards zu meinem Umfeld, zu den Menschen nicht einhalte, dann schade ich mir und den anderen. Gewisse Standards könnten sein, dass ich zuhöre beim Reden, dass ich nicht immer weggucke oder dass ich mit den Gedanken schon beim Essen bin oder was weiß ich, ja. gewisse Standards könnten sein, dass ich mir Zeit nehmen für meine Familie, für meine Kinder, für meine Ehefrau, für meinen Ehemann. Standards sind, dass ich mal Wertschätzung entgegenbringe, dass ich mal jemanden ermutige und so weiter. Einfach ganz normale, simple Standards, zwischenmenschliche Standards. Und wenn ich diese Standards nicht einhalte, wenn ich sie nicht tue und sage, ah, ich definiere für mich andere Standards oder andere Regeln, die vielleicht nicht so gut sind, dann schadet es mir und auch den anderen. Gott hat auch Standards gesetzt. Gott hat auch bestimmte Standards in der Beziehung zu ihm gesetzt. Und wenn wir diese Standards nicht einhalten, dann beschreibt die Bibel das als Sünde. Das ist Sünde. Und die Bibel sagt auch, dass Sünde immer Trennung zu Gott ist. Trennung zu Gott. Und das bedeutet, dass Paulus hat erkannt, er hat in seinem Leben ganz massiv bestimmte Standards nicht eingehalten. Und die Beziehung zu Gott, er hatte keine Beziehung zu Gott. Und dann hat er verstanden, Mensch, es ist Gottes Barmherzigkeit. Jesus kam auf diese Welt und hat all meine Schuld, all meine Fehler, all meine Sünden, all das, wo ich die Standards nicht einhalte, alles auf sich genommen, als ans Kreuz gegangen und hat mit seinem Blut dafür bezahlt. Und das bedeutet, wenn ich an diesen Jesus glaube, dann empfange ich, dann lebe ich aus einem neuen Standard heraus. Dann lebst du aus einem neuen Standard heraus. Und wenn du jetzt Fehler machst, wenn du sündigst, dann kannst du zu Gott kommen, können wir zu Gott kommen und sagen, Gott, vergib mir. Vergib mir, was ich da gemacht habe. Und die Beziehung ist wiederhergestellt. Wir können zu Gott kommen und wir können mit ihm in Beziehung leben. Und Paulus sagt, der Zugang, wie das kommt, in Vers 14, sagt er durch Glauben. Es fällt uns nicht einfach zu. Es kommt nicht einfach so, sondern es braucht Glauben. Wir brauchen Glauben, um da reinzukommen. Und Jesus macht noch eine andere Sache möglich. Jesus macht es möglich, dass du und ich in unserer Bestimmung leben können. Und jetzt sage ich dir mal was. Hör genau zu. Was auch immer du in deinem Leben getan hast, es disqualifiziert dich nicht von deiner göttlichen Bestimmung. Was auch immer du in deinem Leben getan hast, und sei es noch so schlimm, und sei es noch so furchtbar, es disqualifiziert dich nicht von deiner göttlichen Bestimmung. Deswegen kann er in Vers 12 und 13 sagen, wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat, obwohl ich ihn früher verachtet habe. Paulus war sich bewusst, was er alles getan hat. Das war nicht einfach weg aus seinen Gedanken. Aber wisst ihr was? Und das ist krass. Paulus war mit seiner Vergangenheit im Reinen. Das ist krass. Obwohl er so heftige Dinge getan hat, aber war er mit seiner Vergangenheit im Reinen. Und hier haben wir einen Mann, einen alten Mann, der einen Brief schreibt an seinen jungen Freund. Und Timotheus kannte Paulus. Er war mit ihm unterwegs. Er hat ihn beobachtet. Timotheus wusste, wie Paulus war. Was sollte Paulus jetzt schreiben an diesen jungen Mann, an diesen jungen Leiter? Wie sollte er ihn ermutigen, dass er weiter dran bleibt? Und die Botschaft ist folgende. Schau mal, Timotheus. Hör mir jetzt mal bitte zu. Du kennst mich und du weißt, was ich alles für schlimme Dinge getan habe. In meinen Augen bin ich der schlimmste Sünder. Wenn Gott sogar mich berufen hat und mit mir etwas anfangen kann, dann kann er das mit jedem. Wenn sogar meine Vergangenheit mich nicht disqualifiziert, in Gottes Team mitzuwirken, dann wird niemand disqualifiziert. Wenn Gott mich für vertrauenswürdig hält, dann habe ich für jeden Hoffnung. Und deswegen sagt Paulus in Vers 16, aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten. Merken wir, wie wichtig diese Botschaft ist? Merken wir, wie der Heilige Geist ihn inspiriert hat, das zu schreiben, dass wir das erfassen, dass wir das ergreifen? Und die Botschaft ist, deine Vergangenheit disqualifiziert dich nicht für das, was Gott mit dir vorhat. Und ich erlebe das leider, vielleicht du auch, immer wieder in Gemeinden unter Christen. Man spricht über Berufung, man spricht über Dinge, die sie machen könnten, und die fangen an, auf sich zu schauen und sagen, ich bin aber wahrscheinlich nicht der Richtige dafür. Ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht. Auch wenn du wüsstest, wie meine Vergangenheit ist, auch wenn du wüsstest, was ich alles gemacht habe, auch wenn du wüsstest, wenn du hier und so weiter. Und dann guckt man auf andere, und Paulus' Botschaft ist, lasst uns aufhören, auf andere zu schauen. Du und ich, wir haben eine Berufung. Wir sind berufen und begabt von Gott, und unsere Vergangenheit, das, was wir mitbringen, disqualifiziert uns nicht von unserer göttlichen Bestimmung. Leute, ich kann nur Halleluja schreien. Du auch? Danke. Ich sehe auch noch eine Sache hier drin. Deine Vergangenheit qualifiziert dich auch nicht für das, was Gott mit dir vorhat. Paulus sagt zu Timotheus, hey, weißt du, Gott hat mir vergeben, meine Vergangenheit, ja, und ich schaue nicht auf meine Vergangenheit. Timotheus, schau du bitte auch nicht auf deine Vergangenheit. Schau nicht auf deine erbrachte Leistung. Schau nicht auf das, was du mitbringst. Werd nicht stolz in dem, was du tust, weißt du, weil wir alle brauchen Gottes Barmherzigkeit. Weißt du, was Paulus schreibt? Paulus sagt, Jesus hat mich zum Vorbild für alle, die irgendwann an ihn glauben werden, hingestellt. Für was? Für seine unendliche Geduld. Das steht dort. Und die Botschaft ist die, Timotheus, wenn Jesus mit mir Geduld hat, dann hat er mit dir auch Geduld. Wenn Jesus mit mir Geduld hat, dann hat er mit dir auch Geduld. Weißt du, wenn Jesus hier mit mir, ja, Jürgen, Geduld hat, hey, dann hat er mit dir, mit euch allen, im Livestream, auch genauso viel Geduld wie mit mir. Ist das nicht schön? Wir können jetzt nicht sagen, oh, Herr, also bei dem bist du aber irgendwie, der hat es irgendwie besser mit dir. Ich habe irgendwie, es nicht so einfach, ja, und ich weiß, es gibt Umstände, Dinge, Zeiten, Kontexte, die nicht einfach sind, die herausfordernd sind. Aber wisst ihr, die Botschaft ist, bei Gott gibt es keine Stars. Es gibt keine Superpastoren. Es gibt keine Superstars Älteste oder was weiß ich. Es gibt keine Stars Christen. Es gibt es nicht. Paulus hat unfassbar viel erreicht in seinem Leben. Und das ist unbestritten, aber was lernen wir durch Paulus? Wie viel wir auch in unserem Leben erreicht haben, wir brauchen alle die Barmherzigkeit Gottes, oder? Alle. Timotheus hatte einen super Lebenslauf. Sein Lebenslauf, an manchen Stellen, hätte ich gerne. Du auch? Sag mal, so richtig, ne? Wow. Aber ganz ehrlich, das Reich Gottes funktioniert nicht wie unsere Wirtschaft. Indem du einen Lebenslauf, der makellos vorweisen kannst und sagst, hey, super, toll, wir stellen dich ein. Jesus stellt jeden ein. Jesus sagt, komm in mein Team, zu jedem. Entscheidend ist, dass wir unser Herz wirklich öffnen und glauben. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott bevorzugt niemanden. Bei Gott braucht sich niemand minderwertig fühlen. Wir bedürfen alle ausnahmslos der Gnade Gottes. Und als Kinder Gottes empfangen wir alle die gleiche Freundlichkeit. Und deine Berufung, im Reich Gottes mitzuwirken, ist in dem Moment Tatsache, wenn du Jesus in dein Leben einlädst. Was du damit machst, welche Schritte du gehst, welche Entscheidungen du triffst, das ist nochmal eine andere Sache. Aber es ist Tatsache, dass du von Gott berufen bist, dass Gott dich hineinnehmen möchte, sofort in sein Team und sagt, so und jetzt gehen wir einen Schritt nach dem anderen. Du bist berufen, du bist begabt. Und die Frage ist, was machen wir mit dieser Botschaft? Ich hoffe, dass du heute Morgen fühlen konntest, erfahren konntest, ist und das auch hörst, dass dein Leben genauso wertvoll ist wie jedes andere Leben. Ich hoffe, dass du heute für dich ein Stück weit mehr erkannt hast, dass das, was Gott auf dein Leben gelegt hat, genauso wichtig ist wie bei mir, wie bei Frank, wie bei Christen in China oder in Afrika oder in Amerika. Deine Berufung ist genauso wichtig wie die Berufung von Reinhard Bonnke, ist genauso wertvoll wie von Billy Graham. Hast du das schon mal so für dich verinnerlicht? Dass das, was Gott in dich gelegt hat, genauso wichtig ist, wie alle die, über die Bücher geschrieben wird, von denen Dokumentationen gedreht werden. Du bist wertvoll. Du bist wichtig. Du brauchst dich nicht vergleichen. Du brauchst nicht denken, du bist für Gott nicht gut genug, was auch immer du in deinem Leben getan hast. Und vielleicht sagst du jetzt, Jürgen, ist ja alles schön und gut, ist auch alles richtig, ich sehe das in der Bibel, hey, aber ich komme irgendwie in Stress. Was soll ich tun? Mein Leben ist so voll, ich habe keine Kraft, ich weiß es nicht. Irgendwie soll ich jetzt noch mehr machen? Hier, was soll ich jetzt noch tun? Ich will dir mal sagen, entspann dich. Entspann dich bitte schön. Ich möchte dich ermutigen mit Vers 12, dort steht, wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht hat. Deine Kraft kommt von Gott. Deine Kraft für das, was Gott mit dir vorhat, kommt von ihm. Und wenn du dich fragst, was soll ich tun, Herr, irgendwie so, muss ich noch meinen Dienst machen und so weiter, sag ich, entspann dich. Genieß lieber ein bisschen mehr, ein bisschen länger die Beziehung, die Liebe. Lass dich füllen von ihm. Lass dich füllen von Heiligen Geist. Empfange seine Liebe, seine Gnade und du wirst merken, Schritt für Schritt, du kommst da raus, du wirst entdecken, was Gott mit dir vorhat. Weißt du, Gott hat uns alle berufen und er hat über uns alle Dinge ausgesprochen. Und welche Gaben, welches Werkzeug wir einsetzen, das will uns der Heilige Geist zeigen, indem wir Schritt für Schritt für Schritt gehen. Ich möchte nochmal wiederholen die Punkte. Gott ist barmherzig. Er ist barmherzig mit jedem Einzelnen von uns. Jesus starb für deine Sünden. Jesus starb für meine Sünden. Wir sind alle gleich vor ihm. Schau mal, Gott gibt dir einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist genauso wertvoll, genauso wichtig wie bei jedem anderen auch. Und deswegen sei ermutigt, wenn du heute nach Hause gehst, wenn du jetzt gleich den Bildschirm ausmachst oder was weiß ich, dann möchte ich dir sagen, sei ermutigt, geh mit erhobenem Hauptes nach Hause und frage Gott, Herr, hier bin ich, danke für das, was du in mich hineingelegt hast. Ich möchte mit dir in Beziehung stehen und ich möchte mich von dir mehr und noch weiter gebrauchen lassen. Das vierte ist, deine Vergangenheit disqualifiziert dich nicht. Deine Vergangenheit disqualifiziert dich nicht. Und wenn du zu denjenigen gehörst, die schauen, ach, wäre ich doch wie Timotheus. Hätte ich doch auch vielleicht so diese Eltern gehabt wie der und der. Hätte ich doch nur auch Unterstützer gehabt in meinem Leben wie Bruder X und Bruder Y. Da möchte ich dir eines sagen. Du hast vielleicht in deinem Leben an manchen Stellen kaum Unterstützung bekommen, aber du hast die größte Kraftquelle, die größte Ressource für dein Leben bekommen, indem du Jesus in dein Leben eingeladen hast. Amen? Glauben wir das? Und deswegen der letzte Punkt ist, Gott gibt dir Kraft. Gott gibt dir Kraft für den Auftrag, für dein Leben, für das, was er mit dir vorhat. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, das ist alles schön und gut. Aber weißt du, wenn du wüsstest, was in meinem Leben alles passiert ist. Und wisst ihr, das Schöne ist, ich spreche ja jetzt nicht nur hier zu durchgeheiligten Christen, ja, hier in der Gemeinde. Ich spreche mittlerweile zum Livestream, wo Leute aus Hamburg zuschauen, aus, was weiß ich, andere Teilen Deutschlands, ja. Und vielleicht schaut heute jemand zu und du sagst, du hast keine Ahnung, was ich gemacht habe. Du hast keine Ahnung. Du sprichst von Vergebung, aber ich bin nicht mal in der Lage, mir selbst in den Spiegel zu schauen. Nur mal so am Rande. Ich kenne jemanden, der hat jemanden umgebracht. Und der ist mittlerweile Pastor. Da denkt ihr, die Person hat sich immer in den Spiegel anschauen können und sagen, ja, Gott hat mir halt vergeben, ist alles gut. Es war ein Prozess. Und manchmal schleppen wir Dinge mit uns rum. Deswegen nochmal zu der Predigt von Frank. Und ich weiß, dass man auch 10, 20, 30, 40, 50 Jahre mit Jesus unterwegs sein kann. Natürlich 50 Jahre weiß ich es noch nicht. Natürlich, weil ich noch keine 50 bin, aber ich krieg's bei anderen mit. Du kannst trotzdem Dinge mit dir rumschleppen und die nie, nie, niemals abgelegt haben. Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, hey, ich habe Dinge, die machen es mir wirklich schwer. Weißt du, ich möchte dir jetzt eine Geschichte erzählen. Ein Pastor hatte folgende Geschichte erzählt. In seiner Gemeinde gab es einen Profisportler, einen NFL-Spieler, einen Footballspieler. Und dieser Footballspieler hat einen Bibelkurs ins Leben gerufen für alle Sportler in der Gemeinde, auch Profisportler. Ja? Könnten wir auch vielleicht mal machen, so einen Kurs in unserer Gemeinde für alle Profisportler. Also wer ist Profisportler hier? Und dieser Kurs fing an und dann dieser Leiter machte den ersten Abend, zweiten Abend, dritten Abend und irgendwann an einem der Abende öffnete sich ein Sportler und sagte, weißt du, wisst ihr, ich muss euch was erzählen. Ich merke, dass Gott zu mir redet und ich muss euch etwas erzählen und das fällt mir sehr schwer. Wisst ihr, ich bin verheiratet, sagt er, und ich habe vor einigen Jahren meine Ehe gebrochen. Ich habe Ehebruch begangen. Und ich merke im Laufe dieser Abende, ich muss es meiner Frau erzählen. Ich kann es nicht für mich behalten. Aber wisst ihr, wenn ich daran denke, zu meiner Frau zu gehen, dann weiß ich nicht, wie ich ihr das sagen soll. Und die Leute kamen, der Leiter kam, alle Sportler kamen, ne, muskulöse Kerle, umarmten ihn, legten ihre Hände auf ihn und fingen an zu beten. Und sie beteten für ihn, dass Gott ihm Kraft gibt, wenn er mit seiner Frau spricht, dass Gott ihm die richtigen Worte in den Mund legt, dass Gott ihm Mut schenkt, seiner Frau Dinge weiterzugeben, das zu erzählen. Und sie beteten gleichzeitig für die Frau, dass die Frau in der Lage ist, diese schreckliche Nachricht zu hören, dass sie in der Lage ist, das auch richtig zu verarbeiten. Sie haben gebetet auch für diese Frau. Und der Tag kam, wo einige Zeit darauf war wieder so ein Bibelabend und die ganzen Sportler kamen zusammen. Und dieser eine Mann sagte, ich muss euch was erzählen, Leute. Ich habe gestern meiner Frau erzählt, dass ich sie betrogen habe, dass ich Ehebruch begangen habe. Und ihr glaubt nicht, wie meine Frau reagiert hat. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Nachdem ich meiner Frau erzählt habe, dass ich sie betrogen habe, nahm meine Frau meine Hände in die Hand, sie schaute mir ins Gesicht und sie sagte mir aus tiefstem Herzen, es tut mir so leid, dass du diese Last so viele Jahre alleine tragen musstest. Es tut mir so leid, dass du deine Last so viele Jahre alleine tragen musstest. Jesus ruft dich zu sich und er sagt, komm an mein Herz. Empfang meine Barmherzigkeit, denn das ist Barmherzigkeit. Und was auch immer du in deinem Leben getan hast, was auch immer du mitschleppst, wo auch immer du dir schwerfällst in deinem Leben, die Botschaft von heute Morgen ist, deine Vergangenheit disqualifiziert dich nicht von dem, was Gott mit dir vorhat. Was auch immer du getan hast, Gott will dich mit Freundlichkeit überschütten. Gott will dich mit seiner Barmherzigkeit überschütten, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner ganzen Fülle, ihr Lieben. Und ich wünsche uns allen, dass wir das erfahren, dass wir das erleben und dass wir da immer weiter reinkommen und dass wir vor allen Dingen Freiheit erleben. Freiheit von Sachen, die uns quälen, die uns belasten, die uns das Leben manchmal schwer machen. Ich möchte jetzt beten. Jesus, ich danke dir für alle, die jetzt zuschauen, für alle, die dabei sind, für alle, die den Gottesdienst auch später anschauen werden. Und ich bete, Jesus, in deinem Namen, dass du jetzt jedem Einzelnen begegnest, dass du mit deiner Liebe jetzt in die Wohnungen, in die Häuser, dass du dieses Haus erfüllst, unsere Herzen. Jesus, und wenn es jemanden gibt, der spürt, ich muss hier Dinge loswerden, ich möchte zu dir, ich möchte um Vergebung bitten, dann möchte ich jetzt beten. Und du darfst mir nachbeten, ganz frei. Das Gebet sieht so aus, bete mir nach. Jesus Christus, danke für deine Barmherzigkeit. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Und ich komme jetzt mit meiner Last zu dir. Ich komme mit meiner Scham zu dir. Und ich lege dir alles vor deine Füße, vor das Kreuz. Und ich bitte dich, Jesus, vergib mir. Reinige mich. Und hilf mir, in deiner göttlichen Berufung und Bestimmung zu leben. Danke für das, was du in meinem Leben tust und bewirkst. Ich lade dich in mein Leben ein. Danke für deine Freundlichkeit, für deine Güte, für deine Barmherzigkeit. Amen. Ich möchte euch alle segnen. Schön, dass ihr da wart, hier im Gottesdienst, im Livestream. Und ich möchte euch segnen für die kommende Woche. Und ich hoffe, ihr habt ein Stück weit mehr erfahren, ein Stück weit erleben können in dem Text, auch durch die Predigt. Gott ist barmherzig mit uns. Und weißt du, und nächste Woche geht es darum, dass wir diese Barmherzigkeit an andere weitergeben. Und der Schlüssel ist immer wieder, dass wir sie erfahren. Deswegen möchte ich euch segnen, dass Gott euch einfach in dieser Woche wirklich mit seiner Freundlichkeit überschüttet, segnet. Und seid gesegnet auch beim Livestream. Ihr könnt ja jetzt, da wo ihr jetzt sitzt, vielleicht eure Frau, eure Kinder, was, nehmt euch in den Arm, betet miteinander, betet füreinander, segnet euch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und danke für das Mittragen, Mitbeten, das Teilen der Links und so weiter. Teilt die Links, ladet Freunde ein und so weiter, dass sie wirklich auch Jesus besser kennenlernen. In diesem Sinne, seid gesegnet auch hier alle. Alles Gute und bis bald. Super, danke euch. So, ihr habt es geschafft.